Dank. Schön, wenn wir schon ein bisschen vor 10 zur Ruhe kommen. Das ist sehr angenehm. Ich möchte uns alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu unserer Morgenversammlung heute Morgen unter dem Thema Grundlage, Weg und Ziel des Glaubenslebens. Ich möchte uns ganz herzlich begrüßen dazu, auch ganz herzlich unseren lieben Bruder Karl Heinemann, der den Weg zu uns gemacht hat. Vielen Dank. Sicherlich immer eine Mühe auch mit Reise und Zugfahren und allem möglichen drum und dran. Wir freuen uns sehr, haben wir gestern Abend den ersten Teil schon gehört. Wer ihn verpasst hat, dem kann ich nur empfehlen, ihn noch nachträglich anzuhören, wird ja aufgenommen. Ja, ich möchte ein Wort zu Beginn lesen. Unsere Losung von heute aus Galater 6, Vers 14. Es sei ferne von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes Jesus Christus. Und es ist mir in Verbindung zu dem, was wir gestern Abend gehört haben, auch wichtig geworden, dass wir nie aufhören dürfen, dankbar zu sein für das, was wir erfahren, jeden Tag aufs Neue. Die Rechtfertigung aus Gnaden, die wir gestern Abend gehört haben, oder auch die Erwählung für all die Dinge, zu denen wir überhaupt nichts beigetragen haben und von denen wir jeden Tag neu leben. Lasst uns zu Beginn aus dem Liederbuch das Lied aufschlagen, Nummer 383 im Grünen, Wohl denen, die da wandeln. Wir singen alle 4 Strophen. Lass uns beten. Ja, lieber Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du es bist, der uns heute Morgen hier zusammengeführt hast. Wir danken dir, dass du uns die Sehnsucht nach dir und deinem Wort in unser Herz gelegt hast, dass wir hergekommen sind, um uns von dir ansprechen zu lassen, von dem, was du uns mitgeben möchtest, auch für die vor uns liegende Zeit. Ich möchte dir danken dafür, dass wir wissen dürfen, dass du aber auch über uns hinaus diese ganze Welt in deiner Hand hältst, dass wir dir, wie du es uns geboten hast, auch die Regierungen dir anbefehlen dürfen, die du selber eingesetzt hast. Ja, und die immer versuchen, auf menschlicher Basis Frieden in diese Welt zu bringen, und sie werden es nicht schaffen ohne dich. Wir denken in ganz besonderer Weise auch an dein Volk und Land Israel. Auch wenn wir wissen, dass es immer mehr unter Druck geraten wird, so dürfen wir auch wissen, dass du es nicht fallen lassen wirst. Und wir es in deiner Hand wissen dürfen. Und so habt du Dank, dass wir wissen dürfen, dass du auch bei all denen bist, die heute Morgen nicht hier sind, denn die Alten, die Kranken, die Schwachen. Sei du ihnen nahe, schenke du ihnen deinen Trost. Und sei du aber auch heute Morgen bei uns hier und sprich du uns an. Hab Dank dafür, dass wir dich bitten dürfen, dass du auch Bruder Heinemann segnest, dein Bote zu sein heute Morgen bei uns. Amen. Ein paar Bekanntgaben, zunächst die Geburtstage. Heute hat die Leni Hegelsberger, weiß nicht, wer sie kennt, in Peißenberg, sie hört auch immer unsere CDs an, vielleicht hört sie das auch jetzt hier. Dann haben wir morgen den Karl Wörner, am Dienstag unsere Irmtraut Pollich, bis da, und am Mittwoch die Senta Zerellis. Ich glaube, es ist immer wieder schön, darauf hinzuweisen, wenn man zurückblickt, ein ganzes Lebensjahr, und weiß, dass man geführt worden ist durch alle Höhen und Tiefen, dass wir auch wissen, dass wir im vor uns liegenden Lebensjahr dann sagen können, unser Herr ist treu, wie er es in seinem Wort uns zugesagt hat, dass er uns begleitet. Und das wünschen wir euch. Gibt es irgendwelche Grüße zum Ausrichten? Der Rainer Wirtz hat mit mir die Woche mal telefoniert. Ich sollte einen Gruß ausrichten von ihm. Er ist schon schwer im Umzugsstress oder in den Vorbereitungen. Er zieht ja im Juli, glaube ich, oder Juli oder Anfang August in den Sommerferien, zieht er ja auf die Langensteinbacher Höhe und er lässt die Gemeinde ganz herzlich grüßen. Nächste Woche ist der Holger Stohe unter uns am Samstagabend beim Jugendkreis. Es ist also für die Gemeinde keine Veranstaltung, sondern für den Jugendkreis und dann natürlich nächsten Sonntagmorgen hier. Gibt es sonst irgendwas bekannt zu geben? Nein. Dann darf ich bitten.
Ich grüße an diesem Morgen zunächst alle recht herzlich. Wir dürfen dankbar sein, dass wir immer wieder das Wort Gottes hören dürfen, auch in dieser Gnadenzeit noch, in der Zeit der Gemeinde, der Ekklesia, bis zu ihrer Vollendung. Das Thema haben Sie vernommen, ich will es nochmal wiederholen. Grundlage, Weg und Ziel des Glaubenslebens. Ich habe das für beide Dienste so formuliert. Aber jeder Vortrag bildet in sich eine geschlossene Einheit. Ich habe gestern Abend etwas stärker die Akzente gelegt auf das Glaubensleben, die Grundlage und habe die Zielperspektive aufgezeigt. Ich werde das kurz nochmal wiederholen für die, die nicht da waren. Und es ist für die anderen auch eine Vertiefung. Und dann werde ich etwas stärker heute eingehen auf das Ziel und das zielorientierte Leben, den Weg zum Ziel, wie wir ihn geistlicher Weise beschreiten können und damit wir uns zubereiten lassen auf den Tag der Parousie unseres Herrn. Das Glaubensleben ist ein besonderes Leben, so habe ich ausgeführt, im Gegensatz zu diesem normalen Leben, das wir haben, als Geschöpfe, als Menschen, die dieses Leben Bios, so steht es im Urtext, haben. Ne? Davon kommt ja Biologie. Zoe, da steckt ja Zoologie drin, ist aber eigenartigerweise Zoe der Begriff, der für das übernatürliche, göttliche Leben steht. Nur derjenige, der neues Leben aus Gott hat, der weiß in Christus eine neue Kreatur. Derjenige, der weiß, dass Christus in ihm lebt, der hat auch eine Zielperspektive. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und so haben wir jetzt unauflösliches Leben. Es ist noch angelthaft, die Vollendung steht noch aus. Darauf weist der Apostel Paulus an vielen Stellen hin. Die Vollendung wird erst später kommen, darauf werde ich noch hinweisen, auch im Blick auf die Zielsetzung darf ich schon sagen, wenn die Gemeinde nach dem Bema Christi, dem Vater, dargestellt wird, ohne Flecken und Runzeln, gewissermaßen auf einem Podest nochmal dort dargestellt wird, dann ist das die letzte Phase vor der Vollendung, bis Gott sein wird, alles in allem. Das hat uns der Herr geschenkt, weil er uns auch das Geheimnis seines Willens geoffenbart hat. Davon haben wir auch gelesen in Epheser Kapitel 1. Es ist ein Geheimnis, das muss enthüllt und geoffenbart werden, bis hin zur letzten Zielsetzung. Nun ist das so mit dem Glauben. Rein sprachlich ist da eine Abwertung geschehen. Wie wird's Wetter? Ja, ich glaube, morgen könnte die Sonne scheinen. Ne? Der biblische Glaube aber ist eine Gewissheit nach Hebräer 11, Vers 1. Eine Gewissheit im Blick auf Dinge, die man nicht mit den Sinnen wahrnimmt. Das ist also ein Geschenk Gottes, dass wir etwas von dem erfahren dürfen, was Gottes ist. Und dann habe ich darauf hingewiesen, dass diese Grundlagen, die der Herr der Gemeinde schenkt, so unerschütterlich sind, dass wir darauf bauen dürfen. Wir greifen am weitesten zurück, wenn wir die Stelle aus Epheser 1 vernehmen, dass wir bereits vor Grundlegung oder dem Niederwurf der Welt erwählt sind. Also ehe etwas Kreatürliches, Geschöpfliches überhaupt in Erscheinung trat, da hat Gott schon an dich und mich gedacht, im Sinne der Erwählung, die konkret wird in der Berufung und in einem Ruf, den wir dann hören. Und den dürfen wir dann festmachen. Das ist unsere Seite. Aber das Entscheidende, die Priorität, ja, ist immer Gottes. Und dann habe ich darauf hingewiesen, was dieser Segen in Christus nach Epheser 1 alles bedeutet. Ein überhimmlischer Segen. Ich will nur einige Momente nochmal nennen. Zur Sohnschaft zuvor bestimmt. Wir dürfen also nicht nur Kinder sein, sondern dürfen uns der Sohnschaft erfreuen. Dazu gehören natürlich auch die lieben Schwestern. Nicht? Das ist ein Begriff. Ich nehme nicht an, dass hier jemand unter uns feministisch ist, ja, oder der eine neue Bibel schreibt. Es gibt ja eine feministisch orientierte und die schlimmste Ausgabe ist die Volksbibel mit X. Also ich habe so ein paar Passagen daraus gelesen, das ist erschütternd. Da kommen Ausdrücke drin vor, die sogar der Fäkaliensprache angehören. Es ist furchtbar, ja. Und renommierte Verlage geben das mit heraus. Ne? Nun, das sind alles auch Zeichen dieser Zeit. Das war etwas im Sinne einer kleinen Exkursion, weil ich gesagt habe, wir alle sind zur Sohnschaft bestimmt und damit auch zum Erbe. Einerseits sind wir das Erbteil Gottes und wiederum hat der Herr uns zu einem herrlichen Erbteil bestimmt, das so umfassend und gewaltig ist, das können wir gar nicht mit dem Verstande ergreifen. Also ich bin der Meinung, das ist zunächst mal das ganze All, bis das vollendet ist. Aber dann der Sohn dem Vater das All zurechtgebracht, eine völlig neue Schöpfung zurückgibt. Und da steht dann etwas, was die Gnade anlangt, im doppelten Sinne. Wir sind begnadigt für eine Gnade, in dem Sinne, dass wir Vergebung haben, Loslösung, Befreiung. Das Vergangenheitsproblem bei uns ist Gott sei Dank schon gelöst. Allerdings müssen wir auch konkret das, was da war, ins Licht stellen. Ohne Licht gibt es auch kein Leben. Das wird schon in der Schöpfung deutlich, aber auch bei uns ganz konkret. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt, ist das Licht für jeden Einzelnen und ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Leben dürfen wir besitzen und das geschieht durch den Glauben. Wir haben also ein Glaubensleben und haben eine Grundlage, und da will ich auch noch ein paar Stellen wiederholen, die auch unerschütterlich ist. Nicht nur die Erwählung vor Grundlegung der Welt, sondern auch ganz konkret. Als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb, ja, sind wir zusammen mit ihm. Da steht dieses kleine Wörtchen Syn im Griechischen. Zusammen mit ihm, ja. Gestorben, begraben, aber auch auferweckt und von Epheser 2, Vers 6 her wissen wir mitversetzt in die himmlischen Örter. Kolosser 3 bezeugt das. Dort ist unser Leben jetzt schon verborgen mit Christus in Gott. Da ist unsere eigentliche Heimat, dieses Politeuma. Da sind wir in die Familie Gottes schon eingeordnet und im weiteren Sinne auch zu diesem Bürgertum gelangt. Eine wunderbare Position, die wir haben. Freilich nur im Glauben zu erfassen. Aber ich möchte noch mal sagen, das ist für mich eine Gewissheit. Ich denke, für die meisten hier sicher auch. Eine Gewissheit, weil Gott uns das ins Herz hineingesenkt hat. Gewissheit kommt ja von Wissen. Wissen ist das Erste in diesem Erkenntnisprozess. Das Zweite, Kennen. Und das Dritte ist Erkennen. Und erkennen bedeutet eins sein mit Jesus Christus. Darum ist dieser Glaube nicht primär durch Dogmen präsentiert, sondern durch die Beziehung zu unserem Haupt Jesus Christus. Und dann haben wir noch gehört, Christus von Kolosser 1 her ist das Haupt der Gemeinde und schließlich auch das Haupt des ganzen Alls. Und das wird einmal in wunderbarer Weise vollendet werden. So viel zunächst mal zu dem Begriff der Grundlage in Verbindung mit dem Glaubensleben. Nun brauchen wir eine Zielperspektive. Ein Mensch, der ziellos lebt, und viele Leute heute in unserer Gesellschaft, ja, leben so. Die wissen überhaupt nicht, wozu sie auf dieser Welt sind. Ich frage immer gern mal junge Menschen, ob sie eine Perspektive hier haben. Und wenn die nicht irdisch orientiert, irgendwie berufsorientiert vorhanden ist, dann ist nichts mehr da. Wir dürfen wissen, dass wir über das Sichtbare, Wahrnehmbare hinaus eine Zielperspektive haben. Und da habe ich gestern von dem Nahziel gesprochen. Und dieses Nahziel ist die Entrückung. Es ist eigentlich ein Wegraffen, ein Weggerafftwerden hin zu unserem Haupt. Im Lufthimmel ist diese Begegnung. Und der Herr wird diese Gemeinde dann selber nach dem Bema Christu wunderbar herrlich darstellen, ohne Flecken und Runzeln. Etwas Wunderbares, diese herrliche Zielperspektive zu haben. Aber wir müssen deswegen dann auch zielbewusst leben. Und in Kolosser Kapitel 3 heißt es ja, wenn wir das wissen, dass unser Leben verborgen ist mit Christus in Gott, dass wir dorthin versetzt sind, dann kommt jetzt eine Aufforderung und das hängt mit der Lebenspraxis zusammen. Ja? Dass wir unseren Blick wohin ausrichten? Nach vorn? Sicher auch, ja. Aber das sind die Optimisten, ja. Die immer nur nach vorn schauen, die vergessen alles, die Politiker, die scheinen das uns vermitteln zu wollen. Optimismus reicht nicht, ja, sondern deswegen der Blick nach droben. Dort, wo bereits unsere Heimat ist. Ich habe das ja im letzten Krieg erfahren, will das einmal an einem Beispiel darstellen. Ich war ja als junger Soldat noch eingezogen worden. Nach anderthalb Jahren Dienstzeit, ich bin auch relativ schnell nach Hause gekommen. Ich war nur interniert, also nicht in Kriegsgefangenschaft. Da gibt es laut Genfer Konvention diese Differenzierung. Also nach dem Waffenstillstand bin ich in die Hände der Feinde der Engländer geraten. Und da in dieser trostlosen Situation, wir lagen auf einem Bauernhof, verlaust und vergammelt auf Stroh. Es war schlimm, ganz wenig zu essen. Gott sei Dank ging das nur insgesamt 3 Monate. Aber mein Blick, wohin ging der? Nach Hause. Nach Hause, wo meine Heimat ist. Ne? Und das, ihr lieben Geschwister und Freunde, muss unsere innerste Einstellung sein, unsere Motivation, dass wir uns dieser Zielperspektive immer bewusst sind. Und wenn ich dieses Ziel kenne, dann muss ich und darf ich eben auch zielorientiert leben. Es gibt viele, die ein Ziel irgendwie mal ins Auge fassen, aber nicht realisieren, dahin zu kommen. Ich wusste ja gestern, dass ich irgendwann in München sein muss. Ne? Hatte einen genauen Fahrplan. Und stellen Sie sich vor, ich wäre in Stuttgart irgendwo in einen Zug eingestiegen, der gerade vor mir da auf dem Gleis hielt. Ne? Utopisch, macht ja keiner. Aber im Glaubensleben gibt es oft solche Verhaltensweisen. Da müssen wir im Lichte dieses Zieles leben. Und da wollen wir uns im Blick auf diese Zielsetzung noch einmal vergegenwärtigen, was wir eigentlich haben, damit wir auch diese Zielsetzung erreichen können. Denn wir sind nach Epheser 2, Vers 6 von Gott geschaffen zu einem wunderbaren Kunstwerk. So heißt es eigentlich vom Urtext her. Wozu? Dass wir in den Werken wandeln, die Gott vorbereitet hat. Also Gott schafft alle Voraussetzungen. Die Werke, die Wege sind klar und uns gibt er die Kraft, dass wir in diesen Werken und Wegen auch so wandeln dürfen. Das ist Evangelium, nicht eigene Leistung. Da kommen wir dann auch zur Ruhe. Nicht? Es gibt ja auch im Bereich des Glaubenslebens von Natur aus solche Aktivisten, die dauernd alles bewegen müssen. Wir haben leider bei uns im Hauskreis so einen traurigen Fall gehabt. Ich habe es einigen Brüdern da gestern schon erzählt, will das nur noch mal andeuten. Ein solcher Aktivist, dass die Frau manchmal nicht weiß, wo der Mann steckt. Alles ich bezogen. Entschuldige, ich sage das mal so hart, ja. Nur sich selber darstellen, donnert alles nieder, hat die höchsten Erkenntnisse, hat jetzt gerade vor ein paar Tagen von sich eben, ich bin der Regierungssprecher Gottes. Haben Sie sowas schon gehört? Dabei hat er immer nur eine Handvoll Leute in 3 oder 4 Hauskreisen. Ja? Ich meine, es geht jetzt nicht um die Zahl, aber wenn man Regierungssprecher Gottes wäre, müsste man das doch global machen, nicht? Oder? Überheblich. Ja, die Werke sind bereitet und die dürfen wir erkennen und darum Gott um Weisheit bitten, dass wir das sehen. Wo habe ich eine Aufgabe, was darf ich tun und was muss ich aber auch lassen? Also die Aktivisten, die sind immer dran und es gibt dann aber auch Phlegmatiker, die alles laufen lassen. Der Herr hat ja alles gemacht, ne? Ich brauche gar nichts machen. Wir merken, es gehört immer zusammen, ja. Aber die Priorität, ich sage es nochmal, liegt bei Gott, bei dem, was er zuvor gewirkt hat und dass wir erkennen, wo das Werk ist und dass wir dann darin wandeln dürfen. So haben wir also eine wunderbare, herrliche Stellung und gemäß dieser Stellung, die der Herr uns schenkt, dürfen wir dann handeln und wandeln. Dürfen wir zielorientiert leben. Und so haben die Blickrichtungen letztlich doch ein Ziel. Nämlich, dass Christus verherrlicht wird und dass dann, wenn der Herr seine Gemeinde vollendet, wir auch zu dieser Fülle kommen. Wir sind aber wiederum, ist auch eine Tatsache, in ihm schon zur Fülle gebracht. Nicht, das können wir rational kaum fassen. Ist alles eigentlich schon fertig nach Kolosser 2, Vers 9 und 10. Und dann dürfen wir ihn anschauen. Und ihn anschauend, das ist immer das Erste, die Blickrichtung, ja, die muss klar sein, werden wir verwandelt von einer Niederlage zur anderen? Steht nicht da. Ne? Darum dürfen wir uns darauf stützen, von einer Herrlichkeit zur anderen. Aber wiederum, weil in Römer 8 auch schon steht, ja, die er zuvor bestimmt hat, die hat er gerechtfertigt, gerechnet, die hat er auch schon verherrlicht. Ja, wenn ich hier so hineinschaue, lauter verherrlichte Leute, gucken alle so verherrlicht? Es geht nicht darum, man kann auch mal an über was nachdenken. Aber das sollte uns eigentlich prägen. Und ihr lieben Freunde und Geschwister, damit wird wiederum etwas deutlich. Wenn wir sein sollen zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade, und wir haben gestern Abend mehrfach von Reichtum und Herrlichkeit gehört, was unser Teil ist, ja, dann sollen wir zuerst durch das, was wir sind, unseren Lebensweg gehen. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal erwähnt, was jemand sagte. Das, was du bist, vom Wesen her, redet lauter als das, was du sagst. Wenn unser Wesen nicht hinter dem steht, was wir dauernd verbal von uns geben, dann wird es eine Katastrophe. Ne? Dieser Bruder da, der jetzt nicht mehr kommt, weil er nicht bei uns so zum Zuge kommt, wie er es möchte, hat in der Familie, bei seiner Frau, bei den Kindern alles zerschlagen. Keiner nimmt das mehr ab, was er da von sich lässt. Und es sind auch ganz gewaltige, wunderbare Dinge vom Worte her. Aber sein ganzes Wesen, ja, stimmt damit nicht überein. Ich habe Mitleid mit ihm. Der geht überall nur hin, wo er prüfen kann, wo er aber selber mal was erfahren soll. Jetzt war der Bruder Johannes Ullmann bei uns, haben wir ihn eingeladen. Hat er gesagt, oh, was der weiß, das kenne ich längst alles. Stellen Sie mal vor, in dieser Art und Weise. Ne? Verstehen Sie, ich will jetzt nicht damit ihn fertig machen, nur mal aufzeigen, was alles möglich ist. Ja? Was alles möglich ist, wer das Büchlein mal gelesen hat, Wölfe in Schafspelzen von einem Theologen, ich weiß nicht aus welchem skandinavischen Land, der schildert xx solcher Fälle, nicht wie die Menschen in eigener Machtposition stehen und nicht Gott verherrlichen. Also hier das Fazit, das was wir sind, redet lauter als das, was wir tun. Dann sollen wir natürlich auch tun und handeln zu seiner Zeit. Aber es muss aus dem Wesen kommen, im Sinne der Frucht. Frucht auswirken. Nicht diese Werke, die Gott zuvor bereitet hat, haben die Konsequenz, dass wir darinnen die Frucht bringen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Sanftmut. Nicht? Und wenn da ein Obstbaum Frucht bringt, muss der sich viel anstrengen. Er muss nur die Lebensbedingungen beachten, gewurzelt und gegründet sein. Nicht? Das sollen wir. Dann können wir also auch tun und dürfen auch und sollen auch ein Zeugnis geben von dem, was der Herr uns auferlegt. Ich bin dankbar, dass ich das immer wieder tun durfte und ich habe auch erfahren dürfen, dass manch ein Schüler früher, als ich selber noch unterrichtete, manch ein Mitarbeiter doch zum Glauben gekommen ist. Ein Kollege von mir, der in Frankfurt Studienseminarleiter war, den habe ich mal mitgenommen und dann fragte er mich auch, wie ich in der Ruhe auch in Diskussionen meinen Beitrag leisten könnte. Und das war nicht immer einfach, nicht? Wenn so Leute in Positionen aus allen Bereichen, Gymnasial, Berufsschule, wir hatten in Hessen also immer nur eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Ministerium und die Linken da. Ich will sie nicht abwerten, ja, aber die haben den Vertreter des Ministeriums so attackiert, dass ich Gegenposition auch bezogen habe. Und deswegen fragte er mich, und dann durfte ich ihn mal mitnehmen nach Frankfurt, als ich gen Süden fuhr, nach Langensteinbach wohl am Wochenende, und habe ihn Christus bezeugt. Ich habe gehört, dass er dann sich zu Jesus hingewandt hat und einer Baptistengemeinde angehört. Das sind nur ein paar Beispiele, und ich bin dankbar, nicht, dass Gott auch dann durch Zeugnisse etwas wirkt. Aber erst, wenn wir den Christus darstellen und wodurch gewinnen wir am meisten Frucht? Durch das, was wir leiden. Jesus hat gewaltige Zeichen und Wunder getan. Er hat gepredigt, anders als die Schriftgelehrten. Aber erlöst hat er die Menschen am Kreuz auf Golgatha durch sein Leiden und Sterben. Frucht, auch im rein biologischen Bereich, ja, kann nur immer entstehen durch Sterbensprozesse. Ihr Lieben, das ist für mich ein Hinweis und auch eine Anregung, eine geistliche Motivation, das zu praktizieren. Und ein weiteres, Apostelgeschichte 2, Vers 42, die ersten Christen blieben auf diesem Weg zum Ziel beständig. Worin? In der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das gehört auch zusammen. Nach den Zielen richtet sich dann unser ständiges Planen und Entscheiden, das Verhalten im Alltag Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Die zukünftige suchen wir, obwohl das im engeren Sinne für Israel gedacht ist. Wir haben eine herrliche himmlische Heimat. Diese Welt hier, so schön sie auch jetzt im Mai ist, man darf sich freuen, diese Welt vergeht einmal. Aber wer Gottes Willen erkennt und ihn tut, ja, in ihm lebt, der wird das Ziel erreichen. Und da haben wir wieder die wunderbare Gotteszusage. Er, der in euch angefangen hat, das gute Werk, wird es liegen lassen? Nein, ne? Er wird es selber vollenden. Darum wollen wir uns jetzt mit der Zielrichtung befassen, wollen etwas hören über das Ende dieser Zeit für die Gemeinde, was dann kommt und wie Gott heilsgeschichtlich wirkt und wie wir auch auf gewisse Zeichen achten sollen. Es ist übrigens interessant, wenn wir differenzieren, und wer das nicht tut, ja, der kommt dann nicht klar zwischen dem, was Zeichen für die Gemeinde sind und Zeichen für Israel. Ich habe da so ein Faltblatt gestern mitgenommen von dem Konkordanten Verlag. Da wird die Frage gestellt, wem gilt Matthäus 24? Was in Matthäus 24 steht, wissen die meisten, nicht? Ebenso Lukas 21, Markus 13. Da hat der Herr die sogenannten Endzeitreden gehalten und das ist aufgeschrieben durch die Evangelisten. Das sind aber fast alles äußere Zeichen und Signale im Blick auf das Ende dieses bösen Äons und am Ende damit, was die Zurechtbringung des Volkes Israel anlangt. Da werden Naturkatastrophen beschrieben. Die haben wir teilweise ja schon auch in Ausmaßen, die schon erschreckend sind. Das wird aber noch schlimmer kommen, nicht? Wenn Sie an die Offenbarung denken. Ja, ein Drittel der Vegetation wird beschädigt, der Gewässer vergiftet. Das sind schlimme Dinge. Und ein Drittel der Menschheit. Dann wird von Kriegen und Kriegsgeschrei gesprochen. Und im Blick auf die Existenz des Staates Israel können wir natürlich heute auch solche Tendenzen schon erkennen und auch bewerten. Nicht? Wenn also dieser iranische Präsident, der Scharfmacher, das Existenzrecht Israels verneint, ja noch mehr, ja, quasi Israel auslöschen will, ne? Dann ist das schon ein Hinweis auf diesen zu Ende gehenden bösen Äon mit Kriegen rings um Israel nach Sacharja 12, ja. Denn da steht das, dass zunächst die Nationen ringsum nochmal gegen Israel kämpfen. Und in 14 wird dann der letzte große Weltkrieg ja beschrieben, wo Jerusalem nochmal zerstört wird. Schlimme Dinge mit diesem Volk und Staat passieren und dann aber Gott selber eingreift. Also dieser dritte große, gewaltige Weltkrieg, so wie ihn die Menschheit noch nie erlebt, der wird kommen. Aber ich darf jetzt schon sagen, ich bin gewiss, dass wir das nicht mehr miterleben. Weil das, so wie ich die Schrift sehe und viele Brüder, nach der Entrückung der Gemeinde geschieht. Kriege, Kriegsgeschrei, sagt der Herr, wird kommen. Also nicht Friede. Die Gegenströmung, etwa in der Ökumene, bis hin zu evangelikalen Kreisen ist, wir müssen mit dieser Botschaft die Völker durchdringen, schließlich eine Einheit der Völker schaffen. Davon sprechen viele Zeugnisse katholischer Theologen, auch des jetzigen Papstes, der darüber geschrieben hat. Die Welt durchdringen, christlich machen, dann kommt erst der Herr wieder. Nein. Was sagt die Bibel? Und jetzt sind wir bei einigen Aspekten, die Gemeindelinie betreffen. Was wird sein am Ende? Abfall und schlimme, schwere Zeiten nach 2. Timotheus 3. Es wird eine schreckliche Frist sein, sagt da Paulus. Und da schreibt er eben nichts von Kriegen und Naturkatastrophen und äußeren Dingen, sondern er beschreibt in 3x6 Eigenschaften, 666, den Menschen der Endzeit. Und das Hauptkriterium ist, ja, naja, Menschen, die da haben, den Schein, ist gewissermaßen die Klammer der Beschreibung, oder die Form der Gottseligkeit, der Frömmigkeit, ja. Es wird also eine fromme Welt geben, eine religiöse Welt. Und wenn man aus der Presse manches entnimmt, auch aus der christlichen, ist die Tendenz bei den Menschen immer mehr hin zum Religiösen. Aber sehr stark Esoterik, Magisches, Mystisches. Und da heißt es für uns, ja, solche meide. Gibt es das auch, dass wir hier und da Trennung vollziehen müssen? Ihr lieben Geschwister, nicht von denen, die wahrhaft Glieder des Leibes sind. Diese Einheit sollen wir wahren und die ist in Christus vorhanden. Durch das Band des Friedens sollen wir das tun, diese Gemeinschaft pflegen. Aber da, wo verderbliche Lehren kommen, muss auch Trennung sein. Es gibt auch hier und da Meinungsunterschiede bei Gläubigen. Das darf nicht zu einer Trennung führen, wenn es um sekundäre oder tertiäre Fragen geht. Ja? Aber da, wo nicht mehr das klare Evangelium verkündigt wird, Achtung, und da habe ich auch ein Schriftchen gefunden von Hans Käser, dem Pädagogen aus der Schweiz. Einige kennen ihn ja, ne? Das habe ich heute Nacht, als ich mal wach war, eben noch durchgelesen bei euch. Ja, so 16 Seiten, das ging gut noch in der Nacht, nicht? Aber ich konnte das nur unterstreichen. Ne? Oder wo da herausgestellt wird, dass die Tradition das Entscheidende ist. Ja, das ist auch in dem anderen Schriftchen da von den Konkordanten mit angesprochen. Nicht? Da herrscht Einheit. Dass die Tradition mit all den Riten, Gebräuchen das Entscheidende ist. Also man wird nicht durch die Kindertaufe, wie es die katholische Kirche lehrt, ja, ein Glied an dem mystischen Leib des Christus. Nein. Und ein Wachstum gibt es nicht nur durch die Sakramente. Der Begriff stimmt überhaupt gar nicht mit dem, was die Bibel bezeugt, überein. Ne? Taufe und Mahl sind die zwei, die aber geistlich gedeutet werden müssen. Die entscheidende Taufe ist, dass wir durch einen Geist in den Leib des Christus getauft sind. Dass diese Taufe bedeutet, mitbegraben, mitgekreuzigt. Und nach 1. Korinther 11 ist das Mahl ein Erinnerungsmahl, nämlich an den Tod Jesu Christi und ein Verkündigungsmahl. Da soll etwas vor der unsichtbaren Welt dargestellt werden, nämlich diese herrliche Einheit der Gemeinde, bis er kommt. Das ist etwas ganz anderes als die Sakramente. Ich will das nur immer wieder andeuten. Wir müssen eben auch die Grenzen sehen. Nun, Paulus kann sagen, unser Evangelium bei euch war nicht allein im Wort, sondern in Kraft, in Heiligem Geist, in großer Gewissheit. Ihr seid Nachahmer geworden. Unsere Nachahmer und des Herrn, indem ihr das Wort aufgenommen habt in viel Drangsal. Da haben wir wieder den Leidensaspekt. Paulus sagt in Römer 5, dass er sich nicht nur freut der Herrlichkeit, sondern sogar auch der Leiden. Und damit haben wir wieder etwas, was auf diesem Wege wichtig ist. Wozu sind diese Leiden da? Dass wir in den Leiden Ausdauer erfahren, bewährt werden, ja, und dann eine Hoffnung, besser übersetzt, eine Erwartung haben. Und diese Erwartung wird nicht von Gott enttäuscht, wird nicht zu Schanden werden. Wir haben eine Zielperspektive. Nicht, wenn es in Titus 2, Vers 13 heißt, wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes, Jesus Christus, dann motiviert uns das neu. Hebräer 10, Vers 23, lasst uns das Bekenntnis, diese Hoffnung, diese Erwartung unbeweglich festhalten. Und Petrus sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Wir sind neue Kreaturen zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist nichts Totes. Diese Herrlichkeit nach dem Reichtum seiner Gnade, die soll uns zuteil werden. Noch ein Wort aus Römer 9, 23. Auf dass er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat. Und das bezieht sich dann auch auf Israel. Es gibt so viele Herrlichkeitsstellen. Ich habe mir die mal zu Hause ausgedruckt. Ich habe ein elektronisches Bibellexikon. Das ist schön heute. Man braucht nicht dauernd nachschlagen. Nicht? Gibt einen Begriff ein, dann kommt das alles gedruckt heraus. Alle Herrlichkeitsstellen. Aber darüber könnte ich ein ganzes Seminar halten. Ich glaube, ich habe hier 4 DIN A4 Seiten nur mit Herrlichkeit gefüllt. Also das ist schon was. Aber auch die Frauen dürfen an der Herrlichkeit teilhaben, nicht? Oder stößt sich jemand an den Begriff Herrlichkeit? Ich glaube, ich habe es mal erwähnt, ich hatte also dienstlich zu tun mit einem pädagogisch-theologischen Seminar, wo die Helga Sorge als Feministin und Theologin tätig war. Die hat aus dem Vornamen Helga das H weggenommen. Die heißt nur noch Elga. Warum? Die wollte nicht mehr an Herr und Herrlichkeit erinnert werden. Ach ja. Darf ich hier über Herrlichkeit sprechen? Und dann nicht Fraulichkeit? Sie verstehen, was ich meine. Was sind das für Entgleisungen heute? Ja? Darum nochmal, wir wollen aber euch, Brüder, informieren, sagt Paulus, nicht? Über unsere Zukunft. Und das ist eben in Verbindung mit der Erwählung und Berufung das Entscheidende. Wir leben im Tage Jesu Christi, in der Zeit der Gnade. Das andere ist der böse Äon. 1. Thessalonicher 5, ich habe das gestern schon angedeutet, will ich es nochmal aufgreifen, differenziert, es gibt danach zwei Menschengruppen nur. Also nichts im Blick auf die verschiedenen Völker und Sprachen. Die einen sind Kinder des Tages, dazu dürfen wir uns zählen, und die anderen sind Kinder der Nacht. Die Kinder des Tages dürfen im Lichte wandeln, sind nach 1. Thessalonicher 5, Vers 9 nicht gesetzt zum Zorn, sondern die herrliche Errettung durch die Entrückung zu erfahren. Wir sind nicht unnüchtern, nicht schwärmerisch, nicht benebelt wie die anderen, die in der Finsternis leben, die schlafen. Das ist ein geistlicher Begriff. Wissen überhaupt nicht, was ringsum passiert, ja? Und gehen den Weg ins Verderben. Die werden überrascht, ja, von dem Tag des Herrn, wie ein Dieb in der Nacht. Das trifft nicht die Gemeinde, wenn wir wach sind. Ja, wir leben in der Erwartung des Herrn. Insofern hat dieser Tag des Herrn, kann man auch sagen, zwei Seiten. Der Tag Jesu Christi mit der Entrückung und dann kommt der Tag des Zorns, der Rache, der Gerichte. Und da wird dann zuerst Israel ins Gericht genommen. Denn wenn diese Heilskörperschaft, der herrliche Organismus, der Leib des Christus, vollendet ist, entrückt ist, ist auf der Erde nicht alles dunkel und finster, ist nicht alles abgeschlossen, dann fängt der Herr, wie es ja Paulus in Römer 9 bis 11 schildert, wieder Heilsgeschichte mit Israel an. Und es gibt im Alten Testament so viele Stellen, dass dieser Gott die Geschichte mit Israel wieder aufgreift. Hesekiel 36 zum Beispiel, da steht an vielen Stellen, ich will, ich werde und schließlich ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Dazu tragen zwei Zeugen bei, wahrscheinlich ist einer davon der Elia. Eine Erweckung entsteht, ja. Und wie viele zahlenmäßig kommen zunächst aus Israel angelthaft da zum Glauben? 144.000. Da stehen ja genau die Stämme, jeweils 12.000 aus jedem Stamm. Ne? Einfach zu rechnen, 12 mal 12.000 ist 144.000. Sind nicht die Zeugen Jehovas, ne? Die zählen sich ja dazu. Und dabei ist die Zahl der Zeugen weit über 144.000 schon angestiegen. Also es gibt solche Verführungen, da müssen wir schon Acht haben. Aber Israel kommt dazu. Und die 144.000 werden das Evangelium auch weitergeben. Und es gibt dann auch ein äonisches Evangelium für die Nationen, nämlich ein Engel erscheint. Da geht es nicht mehr um den Glauben an Jesus Christus primär, sondern fürchtet Gott. Ja, und das ist eine schlimme Zeit. Das ist, ich habe es gesagt, der Tag des Zorns, der Rache. In der Offenbarung werden ja die Gerichtsarten beschrieben. Nicht? Zunächst Siegelgerichte, dann die Posaunengerichte und die letzte Art, eins entwickelt sich aus dem anderen, Zorneschalengerichte. Aber es ist nicht der Zorn Gottes in dem Sinne, wie wir das als Menschen verstehen. Das ist nichts Emotionales. Das ist die Folge der Gerechtigkeit Gottes. Es wird allerdings auch ein schlimmes Gericht sein. Was Israel trifft zum Teil, die Völkerwelt mit all den Erscheinungen in der Natur und, ich habe es schon angedeutet, bis hin zu dem letzten großen Weltkrieg. Und angebahnt wird das, was Paulus in 2. Thessalonicher 3 steht, ja, vor allen Dingen im Blick auch auf Israel, durch die Gesetzlosigkeit und einen Mann, der der Gesetzlose genannt wird. Übrigens, dass das mit Israel zu tun hat und nicht mit der Gemeinde, ist klar, ne? Weil da der Begriff Gesetz steht. Das Gesetz ist durch Moses gekommen, Gnade und Wahrheit durch Christus. Aber wenn der Gesetzlose auftaucht, der sich sogar nachher in den Tempel setzt, darüber schreibt auch der Bruder Hans Käser, der sieht das alles im Blick auf Israel, Matthäus 24, die Fortsetzungslinie. Der dann sogar göttliche Anbetung von allen Menschen erwartet. Und der Herr Jesus sagt, das hängt auch wiederum mit dem verführten Israel zusammen, wenn einer kommt in meinem Namen, also ein anderer Messias, ja, den werdet ihr annehmen. Also das abgefallene Judentum, ja, hängt sehr stark mit der Hure Babylon zusammen. Ich kann das nicht im Einzelnen alles hier ausführen, aber das ist ja den meisten auch klar. Diese Hure, der Begriff Hure kann nur da sein, wo Weib rechtmäßig steht. Und das ist Israel, nicht die Gemeinde. Natürlich können wir auch solche Züge hier und da erkennen, aber primär Israel. Und wenn es heute diese Kontakte gibt, ja, zwischen jüdischen Theologen, dann christlichen Theologen und muslimischen, das passiert hier und da, gemeinsame Gebete, dann merken wir, tendiert das in die Richtung der Globalität. Es wird also eine politische Einheit kommen. Die EU ist nur hier ein Vorspiel, ja. Eine wirtschaftliche, auch das haben wir in der Wirtschaft, immer mehr Globalisierung und schließlich eben religiös. Da wird dieser Mann zunächst den Frieden verkündigen. Und wie heißt es in 1. Thessalonicher 5? Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben. In der letzten Jahrwoche, das sind 7 Jahre, ja, oder 7er, wird sich das vollziehen. Die erste Hälfte sehr friedlich, ja. Dann gibt's sogar noch kriegerische Auseinandersetzungen, sodass dieser Mann eine Todeswunde erhält und Satan ist sogar in der Lage, den wieder zum Leben zu erwecken. Und dann wird alle Welt sagen, das ist der Messias. Aber dann muss Gott mit Gerichten antworten und diese Zahl 666, die steht für Namen, hat aber auch wie eine Art Code-Bedeutung. Das kann dann keiner mehr kaufen und verkaufen, wer nicht da vielleicht so Implantat kriegt mit dem Code drauf. Das ist alles schon in der Entwicklung. Ich will das nur mal andeuten. Rigoros geht es dann nur um die Anbetung des Antichristen oder nicht. Und dann gibt es für die da an Jesus glauben nur eins: Martyrium bis hin zum Tod. Ich sage nochmal, das trifft nicht primär die Gemeinde. Die Gemeinde hat hier ihre Leiden, aber da wird sich das in einer drastischen Art und Weise darstellen. Aber was wird unser Herr tun? Mit dem Hauch seines Mundes, ja, wird dieser Übermensch beseitigt. 666, mathematisch gesehen, ja, kann ich das nur sagen, ist die Zahl des Übermenschen. Wenn man die Summe von 1 bis 36, 6 ins Quadrat, addiert, 1 plus 2 plus 3, ja, wer die mathematische Formel von Gauss kennt, kann das sofort nachrechnen. Ne? Das 18 mal 37 gibt 666. Ist für mich die Zahl des Übermenschen. Sicher wird auch mal dann da ein Name stehen. Ne? Aber da haben schon viele versucht, weil ja im Urtext die Buchstaben zugleich auch Zahlenwerte besitzen, nicht? Diesen Wert im Sinne eines Namens zu definieren. Luther hat gemeint, es ist der Papst. Die Adventisten, ja, haben das mal ausgerechnet und auf den Papst gemünzt. Das habe ich jetzt nicht nachgeforscht. Dann hat aber der Vatikan gekontert, Adventistenunfug ist auch 666. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Na, so gibt es Dinge am Ende, das Chaos wird groß sein. Abfall, Verführung. Wir leben hier, da wo Verführung das Entscheidende ist. Ne? Satan verstellt sich als Engel des Lichts, kommt also in Verführung. Selbst die Apostel verstellen sich so, so sagt es ja Paulus im 2. Korintherbrief. Und dann ist die Verführung perfekt. In totalitären Systemen, etwa muslimisch oder kommunistisch orientiert, ne, da ist Satan der brüllende Löwe. Da sind aber die Fronten klar. Das wird eine gewisse Zeit treffen. Aber wir wollen noch zum Abschluss die Perspektiven weiterzeichnen, damit das deutlich wird. Ich möchte nochmal sagen, die Zusammenfassung für diesen bösen Äon: Gesetzlosigkeit, Abfall der Gläubigen in Anführungszeichen, Gottentfremdung, ja, Angst und Furcht auf allen Gebieten, dann Ratlosigkeit wird überhand nehmen, ne? Ungerechtigkeit spüren wir doch überall in Politik und Wirtschaft. Der Mensch steht immer mehr im Mittelpunkt bei allem frommen Wesen. Ich habe auf die Anthroposophie schon hingewiesen, ja. Der Mensch im Mittelpunkt. Spiritismus, Okkultismus, ja, selbst Satanismus nehmen zu. Es gibt vor allen Dingen in Amerika, ja, Satanskirchen. Und rein äußerlich, darauf habe ich hingewiesen, Erdbeben, Naturkatastrophen, Dürre, Vulkanausbrüche, all das in Verbindung mit Israel. Jetzt aber, wenn nun der Herr geoffenbart wird mit seinen Gläubigen, wenn Christus kommt, das wird ja bei der Himmelfahrt durch einen Engel angedeutet, so wie der Herr durch eine Wolke entrückt wurde, kommt er wieder dann zu Israel in Macht und Herrlichkeit. Das ist also ein anderes Kommen. Es wird ja auch in Matthäus 24, Lukas 31 beschrieben als die Entrückung der Gemeinde. Wir werden mit ihm geoffenbart werden und dann wird eine Nationenbuße in Israel entstehen, wenn sie ihn sehen. Das ist der Gehängte, der verfluchte Nazarener, den wir abgelehnt haben. Da gibt es noch fanatischen Hass unter den Juden, vor allem unter Orthodoxen. Es gibt Verfolgung noch in Israel, ja. Manche messianische Gemeinde hat schon schlimme Verfolgung erlebt. Ich habe gerade jetzt einen Bericht von dem Bruder Eckhard Meyer gehört, der drüben war, wieder geschildert, wie das vor allen Dingen in Beersheba ist, ja, und in Arad in der Wüste da. Da werden die Gläubigen durch Orthodoxe bedrängt. Wenn die erkennen, das ist der Messias, dann wird Wehklagen sein. Aber es wird auch zu Freudentränen kommen, weil wie bei Paulus ja dann eine Bekehrung geschieht. Nicht? Bei Paulus, der ist ja ein Typus für die Bekehrung aus dem Saulus, wird der Paulus. Wenn die Menschen so dem Herrn begegnen würden, würden sie sich ja auch sich bekehren. Nicht? Aber der Herr hat andere Wege. Das wird für Israel sein, dann das tausendjährige Friedensreich. Von Zion aus wird dann die Botschaft im Sinne einer Weltevangelisation geschehen. Dann wird Matthäus 28 am Schluss deutlich werden, nicht, dass Völker sich bekehren, aber nicht jetzt. Leider ist das Ende, auch das habe ich hier schon mal gesagt, will es aber nochmal einbringen, dieses herrlichen Friedensreiches wieder eine Katastrophe. Wenn nämlich der gebundene Satan nochmal losgelassen wird, wird der größte Teil der Menschen sich wieder gegen Gott erheben. Das ist doch nicht fassbar, aber es wird deutlich, dass die besten äußeren Verhältnissen, wie im Garten Eden, ja, den Menschen innerlich nicht verändern. Das muss durch Christus selbst geschehen. Christus in uns, wie bei der Lydia, wenn das Herz aufgetan wäre. Dann wird die alte Schöpfung vergehen. Neuer Himmel, neue Erde. Dann findet das Gericht statt vor dem weißen Thron. Man kann das nicht im Glaubensbekenntnis einfach nur so zusammenfassen mit dem einen Gericht, ja, zu richten die Lebendigen und Toten Schluss. Nein, es gibt eine ganze Zahl von Gerichten, das wäre ein Thema für sich. Und dann werden die, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben, gefunden wurden, in den Feuersee, in den zweiten Tod, zunächst verdammt, aber nicht auf unendlich, oder? Gibt Stellen, die das sagen, der letzte Feind, nämlich der abgetan sein wird, ist der Tod. Und das ist für mich der zweite Tod. Wenn es keine Mächte, keine Fürstentümer und Gewalten mehr gibt, die gegen den Christus sind. Das steht alles in 1. Korinther 15. Bis dann Gott einmal sein wird, alles in allem. Und wir dürfen mit dazu beitragen, mitzuherrschen, mitzuregieren, ja, den Kosmos zu richten, ja, die Engel. Das ist die Linie der Gemeinde, dass einmal auch die ganze Schöpfung zur Sohnschaft heranwächst, nach Römer 8. Durch Gerichte allerdings, durch Gerichte wird die Menschheit die Schöpfung zurechtgebracht. Aber das ist eine wunderbare Perspektive. Darum Grundlage, Weg und Ziel unseres Glaubenslebens. Wir brauchen diesen Durchblick. Wir brauchen ein Ziel, denn der Weg zum Ziel muss klar sein. Und das ist der Abschluss. Das geschieht durch zwei Dinge. Würdig wandelnder Berufung, aber auch, wie es Paulus in 1. Korinther 9 sagt, in der Rennbahn laufen, dass wir als Erstling, und das ist die Gemeinde, das Ziel erreichen. In dieser Rennbahn gibt es eine geistliche Leichtathletik. Zielorientiert laufen, damit wir dieses Ziel erreichen. Möchte der Herr Gnade schenken, dass dieses Wort Frucht bringt. Und ich rechne damit, dass wir seien zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Amen. Ja, wir wollen noch beten miteinander. Treuer Gott und Vater, hab du von Herzen Dank, dass wir eine so wunderbare Perspektive haben. Dass du uns erwählt und berufen hast zu diesem herrlichen Organismus, dieser Ekklesia, aber dass wir auch würdig wandeln der Berufung und in den Werken laufen, die du zuvor bereitet hast. Ich danke dir für die Gemeinschaft unter dem Wort. Danke, Herr, dass wir aber auch bitten dürfen für Israel, dein Erstlingsvolk und auch die anderen Völker, ja, für die ganze Schöpfung. Herr, du machst uns immer wieder Mut, auch für die Obrigkeit zu bitten, auch für unsere, dass doch noch Gottesfurcht entsteht. Wir danken dir, Herr, dass du aber selbst einen jeglichen in seiner Ordnung berufst. Danke, dass wir zu den Erstlingen gehören dürfen, aber auch mit der Verantwortung, vor dir im Lichte zu wandeln. Gepriesen sei dein Name. Herzlichen Dank für alles, was du in Gnaden schenkst. Amen. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal, so Gott will. Lasst uns zum Abschluss das Lied aufschlagen. 254 im Grünen. Im Blauen ist es auch drin, unter 662. Mir ist Erbarmung widerfahren. Wir singen die ersten drei Strophen, bitte. 254 im Grünen. Mit einem Wort aus 2. Korinther 13 diese neue Woche entlassen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Eine segnende Woche.